Willkommen zu einer neuen Folge Thebes Talk, unserem Podcast von Thebes Consulting. Mein Name ist Julian Ode und heute wollen wir über Digitalisierung und Vernetzung sprechen. Unser Gast heute, mein geschätzter Kollege Dr. Klaus-Dieter Born. Er ist Head of Technology und Innovation bei der Thebes AG und er ist Gründer der ProLeist GmbH, die seit 2017 zur Thebes AG gehört. Servus Dieter, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Julian. Freue mich auch, dass ich hier in dem Podcast mit eingeladen wurde und freue mich auf unser Gespräch.
Ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht und ich würde gerne mit dir heute über das Thema Digitalisierung und Vernetzung sprechen. Da steigen wir am besten gleich einfach ein. Und das Thema Digitalisierung ist ja nun in aller Munde und das schreitet ja mit Riesenschritten voran. Wie siehst du das denn gerade in der Wirtschaft, das Thema Industrie 4.0 und digitale Arbeitswelt als Schlagwort dort zu nennen? Was ist dein Eindruck? Wo geht die Reise dorthin?
Aus meiner Sicht befinden wir uns da noch viel zu weit hinten und aus meiner Sicht weitaus unzureichend. Umso überraschender habe ich allerdings festgestellt, dass zum Beispiel die IHK in einer aktuellen Umfrage festgestellt hat, dass der Zufriedenheitsgrad in der Branche gar nicht so schlecht ist. Also dass er so bei 2,8 bei Schulnoten liegt. Gefühlt liegt er bei mir deutlich schlechter.
Würde ich auch sagen.
Also das fand ich wirklich überraschend, ja. Und aus dem Grund macht einem das natürlich schon eine gewisse Hoffnung, dass dort eine Durchsetzung angekommen ist. Klar schaut man sich immer nur die Unternehmen an, mit denen man redet und die sind dann auch meistens vorne weg. Deswegen ist so ein globaler Blick auf sowas immer ganz hilfreich, um sich dann nochmal einzunorden. So gesehen würde ich sagen, ja, wir sind da auf einem guten Weg, aber wir haben eben auch ganz schöne Herausforderungen und auch noch etliche Hemmnisse, mit denen wir da zu tun haben, um tatsächlich in diesen Flow hineinzukommen, dass wir davon auch, sag ich mal, spürbar Verbesserungen sehen. Also im Moment sehe ich das halt wirklich noch sehr vereinzelt, sehr isoliert vor allen Dingen. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Hier ist natürlich jetzt auch eine gewisse, sag ich mal, Aktivität auch von Seiten der Bundesregierung oder auch überhaupt der EU im Vergleich zu anderen Ländern notwendig.
Also im ersten Schritt sehe ich es ja mal so, dass die Arbeitswelt sich schon ein bisschen digitalisiert hat. Also klar, wir haben Homeoffice, wir haben Videokonferenz und all diese kleinen Helferlein, die man auch so im Privatleben nutzt, also Smartphone und so weiter. Aber damit ist ja nur der Anfang gegeben. Also wenn man jetzt mal die Wirtschaft und die Industrie anguckt, da sehe ich es genauso wie du. Also die Note 2 ist aber sehr nett oder 2,3, was du sagtest. Ne?
2,8, die ist, ja. Ist
ein 2,8, ja. Also würde ich jetzt etwas niedriger einschätzen. Aber man schätzt sich ja auch immer ein bisschen besser ein. Ne? Ja, ist die Frage, wer da gefragt wurde. Ich glaube, rein aus meiner Rolle als Berater habe ich da also Bedenken, dass wir dort ein bisschen abgehängt sind in manchen Bereichen. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch dort aufholen können. Und man muss einfach sein Problem identifizieren und dann mal ein bisschen loslegen. Und das fängt halt bei der Regierung an, aber natürlich auch bei den Unternehmen selbst.
Ja, zum Beispiel aber auch bei der Abdeckung durch Breitbandnetze, also Internetzugang. Auch da sind wir nur so, sag ich mal, bis zur Hälfte ungefähr fortgedrungen. Ich darf mich jetzt glücklicherweise auch als, obwohl ich auf dem Land lebe, habe ich jetzt einen Glasfaseranschluss. Das hat mein Leben doch mal deutlich verbessert.
Oh, da bist du schon mal ein Stück weiter wie ich.
Mein ökologischen Fußabdruck auch deutlich verkleinert, weil ich eigentlich überhaupt nicht mehr mit dem Auto fahren muss und mehr oder weniger alles letztendlich remote und virtuell durchführen kann, was tatsächlich auch ein echter Fortschritt ist.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das Arbeitsleben gerade jetzt in dem Bereich, in dem du tätig bist und ich tätig bin, das hat sich schon stark verändert. Jetzt muss man aber auch sehen, es gibt natürlich auch Jobs, da ist die Digitalisierung schwieriger durchzuführen. Jetzt kann jetzt nicht der Maschinenbediener oder der CAM-Programmierer könnte schon meiner Meinung nach zu Hause arbeiten. Also da kann man wirklich drüber nachdenken. Allerdings gibt es halt auch Jobs, die einfach nicht davon in dem Maße betroffen sind, wie das unsere sind.
Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall so. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Riesenchance, sage ich mal, effektiver zu werden und auch zeitökonomischer, sage ich mal, Dinge anzufassen und eben natürlich auch Know-how irgendwo hinzubringen. Das ist ja auch alles immer eine Kostenfrage. Ja? Also wenn ich mir das anschaue, wie ich noch vor Corona-Zeiten mehr oder weniger 3 Tage die Woche irgendwo in Deutschland unterwegs war bei irgendwelchen Kunden von uns, um vor Ort mit denen irgendwelche Prozesse zu analysieren oder Dinge zu beschreiben, dann mache ich heute 2 Stunden Online-Termine und bin natürlich zigfach effektiver, weil man dann da unten nicht die Zeit letztendlich verbringen kann, mit 8 Stunden irgendwelche intellektuellen Gespräche zu führen. Das halten die Leute nicht durch. Also ist das halt von der Ökonomie her ein Riesenfortschritt. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es gerade im Bereich Nachhaltigkeit dort einen Schritt nach vorne gebracht hat. Ich sehe das genauso. Ich meine, einige Termine, finde ich immer noch, müssen face-to-face durchgeführt werden. Aber du hast völlig recht, es muss nicht alles face-to-face durchgeführt werden. Und dann fliegt man von A nach B oder fährt von A nach B und denkt sich, okay, 4 Stunden gefahren, 1 Stunde Termin im schlimmsten Fall und dann wieder 4 Stunden zurück. Und da gibt es ja noch viel schlimmere Beispiele, wo ich mir denke, also wir wollen die Nachhaltigkeit und die Umwelt schützen. Also das lässt sich da irgendwie nicht so wirklich vereinbaren. Aber früher, also und früher ist gar nicht so lange her, ließ sich das nicht wirklich durchführen. Also ich beneide dich mit dem Glasfaser. Ich habe jetzt auch schon okay eine Infrastruktur bei mir, aber ist nicht lange her, vielleicht 10 Jahre. Da war bei mir 18.000 DSL war das Beste, was du kriegen konntest. Und das schwankte dann so je nachdem, ne, pro Tag. Und da war nichts mit Videokonferenz. Das konntest du völlig vergessen.
Ich lebe ja schon seit vielen Jahren in der digitalen Diaspora. Also von daher kann ich da auch ein Lied singen, was ich da alles mitgemacht habe. Aber es lag noch gar nicht mal an mir, sondern es lag natürlich auch an den, sage ich mal, Kunden, die auf Kundenseite eben fehlende Infrastruktur hatten, dass man das letztendlich gar nicht konnte. Und das war für mich eigentlich der tatsächliche Gamechanger, war Corona, weil man da ein Kontaktverbot hatte. Ich glaube, Digitalisierung wäre niemals so weit gekommen, wenn wir Corona nicht gehabt hätten. Also das heißt, der größte Enabler der Digitalisierung jetzt der Arbeitswelt und vieler solcher Möglichkeiten ist nur durch dieses Isolationszwang entstanden. Und das ist natürlich auch ein wirkliches Benefit, während jetzt der Treiber, dass ich jetzt effektiver arbeiten möchte oder so, gar nicht so sehr bei den vielen Unternehmen so im Vordergrund steht. Oder ich habe jedenfalls nicht so den Eindruck, als dass die eigentliche Triebfeder von denen ist dann.
Ja, das hat einen dicken Sprung nach vorne gemacht, gerade durch diese Thematik. Also man muss ja auch was Gutes, ne, in Corona sehen. Also hat es uns auch was nach vorne gebracht, ne?
Ja.
Und ich glaube, das bringt uns auch noch nachhaltig in den nächsten Jahren nach vorne, indem wir einfach diese Lessons learned dort mitnehmen. Nur ich glaube einfach auch, wir haben also noch ganz schön großes Entwicklungspotenzial. Und da würde mich ja stark interessieren, wo du das Entwicklungspotenzial siehst, in der Bildung oder in der Infrastruktur. Und es gibt ja noch zig Themen, die man da aufzählen kann.
Also Infrastruktur haben wir gerade besprochen. Ja. Also ich habe mich vorher mal ein bisschen erkundigt, wie weit das da jetzt mittlerweile ist. So ungefähr 50% Ausbau. Ballungszentren sind natürlich bevorzugt versus Land. Das heißt, auch hier ist natürlich entsprechend noch ein weiterer Ausbau nötig, damit du auch dann...
Dankeschön.
Ja. Dann Bildung, fand ich, hat auch einen Riesenschritt gemacht durch Corona, ne, weil auch die Schule natürlich mehr oder weniger dann remote stattfinden musste. Auch hier sind etliche Konzepte halt entwickelt worden. Aber um jetzt von der Bildung dann gleich auf die Forschung zu kommen, ja, da geht mir das einfach viel zu langsam. Da steht das einfach meiner Meinung nach viel zu wenig im Vordergrund. Da werden immer noch, sage ich mal, antiquarische Inhalte vermittelt und in unseren Studiengängen die Leute damit gequält, Dinge zu memorisieren und was weiß ich nicht alles. Ja. Also das macht alles überhaupt für mich gar keinen Sinn. Und so, sag ich mal, aktuelle Themen haben da meistens nur so ein Schattendasein, wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder Blockchain-Technologien bis hin zu, was weiß ich, modernen Software-Technologien. Und das ist eigentlich schade, was jetzt, sag ich mal, das betrifft so ein bisschen diese ganze Öffentlichkeit, ja, Struktur, also Bildung, Governance, Infrastruktur. bei den Unternehmen, und da sehe ich vor allen Dingen die kleinen Unternehmen als besonders kritisch an, weil hier natürlich eine entsprechende Einführung von solchen Technologien oft eben auf mangelndes Verständnis, höhere Kosten und so weiter trifft, wo man also tatsächlich über Förderprogramme oder Ähnliches nachdenken muss oder Beratungsangebote, um solchen Unternehmen halt zu helfen. Ja, und die Großunternehmen, finde ich, die haben eigentlich schon einen sehr guten Kontaktpunkt, einfach auch durch das Einsetzen von international agierenden Softwarekonzernen, die dort halt ein- und ausgehen. Und die haben automatisch so einen Kontaktpunkt erhalten. Aber jetzt gerade die kleineren, da findet man einfach meiner Meinung nach noch sehr, sehr bruchstückhafte Digitalisierung. Also WZL hat da auch mal so eine Untersuchung gemacht, also Werkzeugmaschinenlabor Aachen im Werkzeug- und Formbaubereich. Da sind zwar jetzt schon einige Unternehmen, so 80%, die irgendwelche, Apps oder Insellösungen einsetzen. Aber was natürlich in meinen Augen fehlt, ist eine durchgängige digitalisierte Prozesskette. Ja. Und da sehe ich in ganz ehrlich aus meiner persönlichen Warte und Wahrnehmung eben den größten Effekt, wo wir wirklich aktiv werden müssen, eben in einem datengetriebenen Unternehmen. Und das kann natürlich nicht daraus bestehen, dass ich, nur Insellösungen habe und von einzelnen Prozessen, die ich jetzt vielleicht gerade toll finde, meine Maschine oder dies oder das, und die ganze Supply Chain und Lieferantennetzwerk und sowas interessiert mich alles nicht. Oder Qualitätskontrolle oder Energieverbrauch meiner Maschinen oder weiß der Kuckuck. Ja. Das wird alles so, brauche ich ja nicht. Ne? Kann ja kein Geld mit verdienen. Und dann wird das einfach so weggestrichen. Ja. Und das ist halt von dem Mindset her, finde ich, eines der größten Elemente, was jetzt nicht so direkt in Wertschöpfung kommt, aber das brauche ich alles für die nächsten Step, ja, um weiter, intelligente Produkte zu bauen, bessere Produkte zu bauen, schneller Produkte zu bauen, das Rad nicht jedes Mal neu zu erfinden. Ne?
Interessant finde ich auf jeden Fall, dass du die großen Unternehmen oftmals ein offeneres Auge am Anfang dafür haben, aber die Umsetzung, finde ich, hapert doch dann immer so ein bisschen, weil doch sie sind ein bisschen schwerfällig. Die kleineren, wenn sie sich dann mal entschieden haben, dort was zu tun, dann bewegen sie sich aus meiner Sicht oder das, was ich immer gesehen habe, so ein bisschen schneller, einfach weil sie natürlich einfacher ihr Schiff aus dem Fahrwasser nach rechts oder links bewegen können, weil ja, jetzt die Digitalisierung sich auf die Fahne zu schreiben, ist das eine, aber es zu tun oder durchgängig dann zu tun, ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir beide wissen, wir haben bei vielen Großkonzernen reingeschaut oder auch Prozesse optimiert. Und dann denke ich mir immer, ja, okay, aber das ist jetzt eigentlich nur die halbe Miete gewesen. Könnte man jetzt schon nochmal ein Stückchen weiter vorwärts gehen? Und dann gibt's wiederum die kleineren Unternehmen, die offen dafür sind, die dann sagen, okay, jetzt lege ich den Hebel um und dann machen sie. Aber ich sehe es auch genau,
es fehlt
dass manches
das Geld
nicht
dann
tut.
Meistens, ne? Und,
ja, genau,
und dann ist halt Geld. Die Frage, was ist der Return on Investment? Und das ist halt oft nicht so ganz so klar. Ne? Ja. Bei dem anderen Bild, ja, ich gebe dir recht, Großunternehmen insbesondere dann in der Breite und in der Linie sind halt recht wertkonservativ und möchten sich nur ungern verändern. Also es gibt eben auch positive Beispiele von, großen Konzernen, also in dem Fall jetzt aus der Automobilindustrie, die Zeichen der Zeit erkannt haben und die uns unendlich Chancen geboten haben, mit denen diesen Digitalisierungsweg zu gehen. Ja. Und das sind aber wirklich Leuchtturmprojekte. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt im Feld sozusagen verbreitet wäre, sondern das sind einige wenige Ausnahmen. Das liegt an glücklichen Besetzungen von technologieoffenen, IT oder entsprechenden Produktbereichen, die das halt entsprechend fördern, wo auch entsprechendes Geld da ist. Und es gibt genauso gut die anderen Beispiele, wie du es gerade beschrieben hast. Ich will jetzt auch natürlich keine Namen nennen, aber wo man dann wirklich auf rumkaut und einfach immer so eine Retrobrille auf hat. Und früher war das doch alles viel besser und viel einfacher und das braucht man doch alles gar nicht. Ja,
ja, wir haben so eingeschliffene Prozesse, ne? Und ist die andere Abteilung. Und da wird immer so ein Abteilungsdenken aufgebaut. Also ich bin ja weltweit unterwegs und dann denke ich mir immer so, ja, okay, aber ihr wisst schon, dass das jetzt insgesamt euch nach vorne bringt, auch wenn das hier oder dort vielleicht dann ein bisschen was mehr bedeutet oder andere Vorgehensweise. Und dann sind sie dann stumpf und lassen diese Grenzen stehen. Und das ist dann für mich immer unverständlich. Und das muss ich sagen, machen die halt die kleineren oder mittelständischen Unternehmen, wo die Hierarchie kleiner ist, wesentlich besser, auch mittelgroße Unternehmen, die dann sagen, pass auf, jetzt machen wir das, jetzt haben wir uns das entschieden dazu und jetzt gehen wir den Weg auch. Und dann wird dann nicht noch, ja, jetzt müssen wir das so und dann mit der anderen Abteilung, das geht nicht.
Aber es gibt natürlich ein wunderbares Mittel und das ist jetzt der Kostendruck, der entsteht, ne? Und der nachlassende Erfolg, auch insbesondere der deutschen Automobilindustrie und One-Tier-Supplier, die müssen sich jetzt umorientieren. Ja? Und dieser Druck, das ist ähnlich wie Corona, erzeugt einfach Kreativität. Ja? Und da muss man tatsächlich andere Wege gehen. Und so passiert es jetzt eben auch, dass man zum Beispiel im Bereich der IT komplett umdenkt, ja, und massiv auf Cloud Computing setzt. Auch was vorher überhaupt gar kein Thema war wegen Sicherheit und wo sind meine Daten und überhaupt. Und auch wenn ich meine Maschinendaten in der Cloud habe, dann fräsen die in China jetzt demnächst dreimal schneller als ich. Und ach, was ich da alles für einen Blödsinn gehört habe. Also ich will jetzt nicht die Cybersicherheit oder Datenschutz jetzt, irgendwie lächerlich machen. Also ganz und gar nicht. Aber diese Befürchtungen und diese Boom-Männer, die da aufgebaut wurden, um diesen Schritt nicht zu gehen, die waren meiner Meinung nach völlig unangemessen. Da passiert jetzt tatsächlich was und wir haben jetzt tatsächlich auch ersten Kontakt zu solchen Projekten, wo wir auch ganz vorne mit dabei sein dürfen und erste Erfahrungen eben auch mit unseren bisherigen Produkten sammeln können, um auch in die Cloud umzuziehen und diese von dort aus zu betreiben. Und das finde ich schon sensationell, ja.
Wenn man das Cloud Computing hat, man immer so völlig, nein, auf gar keinen Fall, die Cybersicherheit und meine Daten. Mhm. Und wir haben ja so hochsensibles, okay, aber du kannst das ja trotzdem sichern. Es ist halt ein anderer Weg. Und das ist das Typische, was halt der Mensch hat, ne? Was Neues, ein neuer Weg, erstmal Angst und da steht dann alles drüber. Und ich glaube, finde ich völlig richtig, was du gesagt hast, jetzt muss man neue Wege gehen, weil einfach das Geld nicht mehr so fließt, wie es vorher geflossen ist. Also die Gewinne sind nicht mehr da und ganz aufgrund dessen musst du einfach einen neuen Weg einschlagen. Und das ist wieder auch so typisch Mensch, ne? Und dass man dann einfach sagt, okay, jetzt probieren wir doch mal und da war doch und lass uns doch mal diesen Weg ausprobieren. Und ich glaube, da geht auch der Weg irgendwie hin, gerade für die kleinen, aber auch für die großen Unternehmen, zu sagen, okay, Digitalisierung ist jetzt doch irgendwie wichtig für uns und Kosten wird es dann im mittelfristigen bis langfristigen auch senken.
Ja, wir haben natürlich einen besonderen Standortnachteil wie in Europa, sage ich jetzt mal, ja, im Vergleich zu China oder, sag ich mal, vielen anderen Ländern, weil wir eben viele Technologien, wie jetzt beispielsweise den Automobilbau, sozusagen aus der Historie entwickelt haben. Ja. Und um dort erfolgreich zu sein, haben wir dann so ein Meister- und Künstlertum erfunden, ja, die von handwerklichen Fähigkeiten natürlich wirklich über Jahrzehnte ausgebildet worden sind und sich dieses Wissen vermittelt hat, um dann eben diese Technologie-Expertise zu bekommen. Ja. Warum schafft es kaum jemand anders, so tolle Motoren zu bauen, wie jetzt zum Beispiel die deutschen Automobilisten? Das ist genau das, ja. Mhm. Aber der Gamechanger war, dass ich jetzt Greenfield, ja, mit einer komplett neuen Technologie angefangen habe, Elektromobilität, wo dann diese Fähigkeiten überhaupt nichts bedeutet haben, ja. Und jetzt muss derjenige, der sozusagen vorher Dampfloks gebaut hat und jetzt auf einmal was anderes macht oder vorher Pferdefuhrwerke zusammengebaut hat und jetzt auf einmal Motordroschken macht, der muss natürlich jetzt mit seinem Erbe von Erfahrungen umgehen. Und das birgt Widerstände. Da will man nicht weg. Man will. Und das ist jetzt so ein Generationsproblem, denke ich mal. Also das heißt, diese meine und älter Generation, die das in ihrer Jugend sozusagen, ich habe mit 18, 19 habe ich meinen ersten Apple-Computer mir auf der Baustelle verdient. Das war sozusagen der Eintritt in mein digitales Leben. Ja, während die, meine Töchter oder sonst was, die sind als Digital Natives gleich mit dem Smartphone mehr oder weniger auf die Welt gekommen. Ja, das, für die ist das natürlich was ganz anderes, diese Barriere zu überwinden, als jemand, der jetzt, sagen wir mal, 30 Jahre, eine ganz andere Technologie hatte. Ja. Mhm. Und das ist, finde ich, für uns auf der einen Seite natürlich toll, auf der anderen anderen Seite aber auch ein echter Nachteil, jetzt diesen Wechsel zu tun, weil das natürlich für viele Menschen bedeutet, dass man sich komplett umgewöhnen muss. Ja? Also jetzt ja. auch vor allen Dingen im Berufsleben.
Also ich habe ja auch 3 Kinder und ich muss feststellen, also wenn man denen, ab und zu haben sie auch mal ein iPad in der Hand, die wachsen halt damit auf. Ne? Also bei mir ja. war es der C64 damals, ne? Und Atari, da war ich noch ein bisschen klein, aber C64 und Amiga und damit bin ich groß geworden. Das war schon anders, als das bei meinem Bruder war, der noch mal ein paar Jahre älter ist. Aber ich glaube, wir ziehen jetzt schon Digital Natives heran. Aber ich glaube, wir haben immer schon noch ein bisschen Nachholbedarf, gerade in unserem Schulsystem, was doch relativ starr ist in seiner Ausbildung. Ja. Corona war gut, aber ich glaube, irgendwie so nachhaltig hat sich dann das doch nicht so verändert, wenn ich so meine Tochter sehe in der Schule. Wieder, ja. Das ist wieder so ein bisschen verwässert worden. Ich meine, es muss ja nicht alles digital sein, aber ich glaube, da gilt es halt auch einfach von der Regierung und gerade das Schulsystem ist ja immer sehr schwierig anzupassen, dort etwas zu tun, damit wir dann auch dort mitspielen können, weil ich sehe es auch wie du, dass dort viele in unseren Unternehmen sind, die eine hohe Kompetenz in ihrem Bereich haben und jetzt muss man das irgendwie in die digitale Welt überführen, sei es in Templates, sei es in Prozessen und diese Generation wird ja dann irgendwann in Rente gehen, auch du wirst irgendwann mal in Rente gehen und dann sollte das Wissen ja nicht verloren gehen und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass in dieser Digitalisierung auch dieses Wissen irgendwie in der Cloud oder wo auch immer dann zusammengefasst wird und im Unternehmen bleibt. Und das sehe ich als die größte Herausforderung in der jetzigen Zeit an.
Ja, also dazu kommt ja dann noch, also zu diesem Wertekonservatismus kommt dann jetzt auch noch, dass wir dann von der Sorte also auch noch wenig haben, also Fachkräftemangel. Ne? Mhm. Also so diese hoch ausgebildeten Fachleute, Meister, Künstler. Das war für mich, wenn ich das mal so einwerfen darf, als ich mal einen türkischen Werkzeugbau besucht hatte, für mich echt so ein Aha-Erlebnis, als man mal im Ausland dann mal gesehen hat und dann wollte ich denen da irgendwas erzählen von wegen, wie man da eine Planung macht und keine Ahnung und all solche Geschichten, die haben mich alle nur angeguckt wie so ein...
wie so ein Berg, was willst du von mir?
Was willst du denn hier von mir? Und dann ging es letztendlich darum, dass da 2-3 Leute waren, die letztendlich den Durchblick hatten, die das Ganze dann wie so ein Puppenhaus gefahren haben. Ne? Die haben denen dann Anleitungsbücher mit so einem Bilderbuch, wie ein Werkzeug zusammenbaut, in die Werkstatt gegeben und dann waren das letztendlich keine Fachleute, so wie bei uns, sondern das waren einfach ja handwerklich geschickte Menschen, die das dann halt irgendwie zusammengebaut haben. Ja. Und auf den Maschinen, dann haben sie auf Monstermaschinen Kleinteile, Großteile, alles völlig egal, ob das jetzt passt oder nicht, weil kostet ja kein Geld, weil die Leute waren ja egal, waren billige Arbeitskräfte. Ja, genau, E-Kosten. Und dann habe ich das, wenn du das jetzt vergleichst mit so einer hochoptimierten Herangehensweise, wie man das halt bei uns hat, plus das Wissen, was die Leute haben, um das dann zu Ende zu denken, ja, das war jetzt für mich echt so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, hey, wenn wir jetzt so eine Software haben wie hier, die kannst du woanders so nicht verkaufen, ja. Also das heißt, du hast da so ein kulturelles Problem, also auch, also jetzt nicht negativ gemeint, aber jetzt von der Historie, was die Leute gewohnt sind, was du für Arbeitskräfte hast und so weiter. Und hier sehe ich jetzt natürlich über Digitalisierung eine Chance, sag ich mal, sowas halt mehr anzugleichen. Und das passiert ja jetzt auch gerade, indem man eben jetzt dieses Wissen wegnimmt von den Köpfen und von den persönlichen Erfahrungen. Und jetzt muss man jetzt eben den Weg schaffen, dass man diese Erfahrung in Daten gießt und in Daten übernimmt. Und das ist jetzt natürlich dann eben nicht nur darüber, dass ich jetzt meinen Stundenzettel als PDF ausdrucken kann. Das ist für mich keine Digitalisierung. Sondern das ist einfach nur ein anderes Medium, sondern entscheidend ist, dass ich meine Prozessinformationen digital habe, auch meine Prozesserfahrungen digital habe, um daraus lernen zu können und darauf dann natürlich auch Konzepte Konzepte wie maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz anwenden zu können. Ich habe ja null Chance, wenn ich keine Daten habe. Also das heißt, hier geht es jetzt in erster Linie darum, aus diesem Dilemma einfach rauszukommen, indem ich eben, sage ich mal, datengetrieben arbeite und möglichst viele Informationen aus meinem Fertigungsprozess, von meinen Produkten digital zur Verfügung habe. Ja. Und dann kann ich solche Probleme angehen, wie zum Beispiel diesen Fachkräfte-Know-how-Mangel, ja, aber eben auch dieses Wissen konservieren und sozusagen auch weiterzugeben.
Das ist genau das, was ich auch immer erlebe. Also von daher würde ich sagen, kann ich dir nur beipflichten. Beim Thema Digitalisierung geht es auch immer um Software und das bedeutet auch immer Schnittstellen, damit die verschiedenen Systeme möglichst reibungslos miteinander kommunizieren können und der Mensch sich auf die wesentlichen Themen konzentrieren kann. Hierfür haben wir Professor Dr. Ing. Thomas Seul, Präsident des VDWF, Verbund Deutscher Werkzeug- und Formbauer und Professor an der Hochschule Schmalkalden, Fachbereich Maschinenbau, zu seiner Meinung befragt.
Das Thema der Digitalisierung im Werkzeug- und Formbau ist kein einfaches Thema. Digitalisierung hat ganz viel mit Schnittstellen zu tun und die Standardschnittstellen sind jetzt gerade erst auf der Höhe, das Ganze zu managen, wie zum Beispiel die neue OPC-UA als eine Plattform, als eine Art Vermittler zwischen Spritzgießwerkzeug und Spritzgießmaschine. Genauso gut brauchen wir aber diese Schnittstellen, wenn es darum geht, die Werkzeuge zu fertigen und auch die Kommunikation der einzelnen Bereiche bei der Erzeugung eines Spritzgießwerkzeugs hinzubekommen. Wenn man da mal in das Jetzt reinschaut, ist es halt wichtig, dass wir vernetzte Prozesse haben, die miteinander interagieren, die miteinander sehr gut ihre Daten austauschen können. Die Problematik hierbei ist aber, dass wir häufig diese Schnittstellenprobleme haben. Und um die sozusagen aus der Welt zu schaffen, ist es notwendig, dass wir im Endeffekt schon bei den Mitarbeitern anfangen, die vielleicht schon Barrieren einer Schnittstelle im Kopf haben und auch bestimmte Dinge nicht teilen wollen oder ähnliches. So einfach ist das gar nicht in dieser digitalen Welt. Das hat auch damit zu tun, dass wir auch ein Stück weit unser Mindset anpassen müssen. Das heißt also, wenn wir dynamisch sein wollen, Performer sein wollen im Werkzeug- und Formbau, geht es darum, dass wir die Ressourcen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt also, wenn wir an Digitalisierung denken, müssen wir auch immer an den Menschen denken. Und das bedeutet, wir brauchen eine kollektive Intelligenz und auch ein strukturiertes Zuhören, um dann auch diese Schnittstellen genau passend für uns zu definieren. Digitalisierung ist wichtig und richtig, sonst wird es in der Zukunft nicht funktionieren. Aber es muss so dargestellt werden, dass die Digitalisierung immer mit dem Menschen kommuniziert.
Das Thema ist aber, am Ende bedienen es ja dann doch Menschen und müssen die Prozesse ausführen. Also ist der Mensch schon irgendwie auch, damit steht und fällt es, ne? Also ja. Du kannst den tollsten Prozess haben, du kannst die tollste Digitalisierung haben, dann musst du trotzdem auch über diese kulturelle Hürde springen. Sei es in dem einen Land ist es das Problem, in dem anderen Land ist es das Problem, ne? Da will keiner vom alten Prozess abweichen. Im anderen Land, da möchte man immer, ja, je nach Gegebenheit, ne? Und dann hast du natürlich keinen Standard und somit hast du keine Standardisierung. Dann kann die KI auch nichts lernen und dann ist dieser Prozess, den man sich so vorstellt, den wir uns vorstellen, dann auch schwierig implementierbar. Ne? Also das war das, was ich immer gesehen habe, wenn es um Standardisierung ging.
Also da vielleicht so ein schönes Beispiel oder so ein schönes Intro zu dem Thema. Letztendlich ist dieser Begriff künstliche Intelligenz letztendlich sehr verwirrend, ja, weil es ist eigentlich keine Intelligenz, sondern es ist letztendlich eine Statistik. Ja?
Genau.
Und wenn ich jetzt natürlich eine Maschine mit irgendwelchen statistischen Daten füttere, dann kann ich die zu allem erziehen, ja, wenn ich denn die Bewertungsfunktion in der Hand habe. Und im Moment ist halt die Bewertungsfunktion oder sollte die Bewertungsfunktion immer noch der Mensch im Moment sein, ja, und der dann eben auch zwischen gut, böse und so weiter, ethisch okay, nicht okay, technisch richtig, ja oder nein, das kann sie vielleicht irgendwann selbst machen, wenn man entsprechende Erfolgsfaktoren als Messparameter definiert, aber um kreativ zu sein, ja, wird eine KI niemals so jetzt aus sich heraus, sondern die kann es im Prinzip nur aus ihrem erlernten Verhalten. Wie das jetzt in 10 Jahren vielleicht mal aussieht und mit Quantencomputing, da mag ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber für die heutige Situation würde ich das nicht als intelligentes Verhalten sehen, sondern es ist halt einfach ja ein sehr komplexes Suchen und Kombinieren von bewerteten Informationen, die ich neu kombiniere. Das hat eine super Vorteil, ja, aber das ersetzt jetzt nicht in dem Sinne den Menschen, sondern es ist ein super Werkzeug für den Menschen. Also ja, für mich zum Beispiel, für meine tägliche Arbeit ist es ein Segen, weil ich einfach vieles nicht mehr memorisieren muss. Ich muss mir nicht 1000 Programmiersprachen merken oder sonst was. Das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert, was ich machen will oder welche Dinge ich umsetzen will. Und dann lasse ich das von der KI formulieren, ja. Und dann brauche ich mir diese ganzen Fakten alle gar nicht zu merken, weil das kann so eine Maschine viel besser als ich. Und solche Anwendungen hast du jetzt zuhauf. Also das heißt, Kreativität ist natürlich ein ganz wesentlicher menschlicher Faktor, den man niemals oder jedenfalls zurzeit unbedingt braucht, um hier eben auch sinnvolle Sachen und eben Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung ich mich bewegen möchte. Ja? Ja. Und das finde ich eben einen ganz besonders wichtigen Punkt, dass der Mensch eben hier diese Richtung lenkt und bewertet, ja, aber die KI nicht verteufelt, sondern als Werkzeug erkennt, ja, als unterstützendes Werkzeug, ja. So bewerte ich das und so setze ich es auch ein, ja, in meiner Arbeitsumgebung, ja.
Ja, das ist ein Helferlein. Dieses Helferlein ist manchmal besser und manchmal schlechter und der Mensch muss ja nochmal das Ergebnis bewerten und deswegen verteufel ich das auch nicht. Also ich habe es im täglichen Arbeitsleben auch und ich glaube auch, dass es einen Zusammenhang zwischen Digitalisierung und dem Thema KI und dort Bots und Agents und wie sie alle heißen, ne, die werden uns auf jeden Fall dort begleiten und helfen. Und ich glaube aber auch, dass das genau das Thema ist, wie man in dem Hochlohnstandort Deutschland irgendwie zurechtkommen kann, indem man dort eine Effizienzsteigerung generiert, nicht nur durch das Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung und Durchlaufzeitenverkürzung. Das kriegst du mit diesen Bots und Agents in verschiedenen Bereichen hin, sei es Sensorik überwachen, dass du diese großen Datenmengen auswertest und nicht immer auf ein, zwei Personen zurückgreifen musst, die dir sagen, woran es gelegen hat, sondern dort auch wieder das Wissen im Endeffekt abspeicherst und dann der Nächste, der vielleicht nicht das Wissen von dem Supermann in der Fertigung hat, dort anwenden kann. Also so würde ich es sehen und deswegen würde ich es auch erstmal per se nicht verteufeln. Nur man muss halt gucken, dass man nicht eine Abhängigkeit generiert von einer Sache, sondern man muss halt gucken, dass man da so eine Redundanz aufbaut, ne? Dass man sagt, okay, genau, das ist zwar mein Primary Tool, aber ich habe halt auch noch einen Fallback, weil am Ende wäre es blöd, wenn du dich nur auf eine Sache verlässt, also sei es Gemini oder sei es ChatGPT, irgendwas musst du machen, aber du solltest nicht auf eine Sache dich nur verlassen.
Ja, außerdem kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die Antwort hundertprozentig richtig ist, ne? Also das ist das nächste Problem. Und deswegen ist es ja jetzt auch genau so, dass dann, wenn immer wieder gesagt wird, ja, man kann zum Beispiel die ganzen Coder, die ganzen Programmierer, kann man alle einsparen, ja? Das ist so nicht richtig, ja? Weil am Ende hilft dir die KI zwar ein Stück Code zu schreiben, aber wenn dann dahinter jemand sitzt, der keine Ahnung hat, worum es da eigentlich geht, kann der das gar nicht beurteilen. Sind wir wieder bei der Bewertungsfunktion. Ja. Ja. Also es beschleunigt den Informationsbeschaffungsprozess, es beschleunigt, sagen wir mal, alle Nachschlaggeschichten, Support, Kundenunterstützung, sowas zum Beispiel, ganz toll, ist ja heute mittlerweile fast ja überall, die ganzen Callcenter sind ja mittlerweile fast nur noch KIs.
Chatbots.
Ne? Ja, einfach nur noch die Sachen halt einfach, und dafür ist es ja auch perfekt anzuwenden. Aber wenn du jetzt halt wirklich was mit deinem Produkt machen willst oder mit deinem Prozess, dann kannst du die KI vielleicht fragen, was man sich anschauen könnte. Aber dann musst du entscheiden, was ist für mich sinnvoll, was sind die richtigen Wege, was ist für mich etwas, was letztendlich am Ende funktioniert. Und was du natürlich auch richtig sagst, man muss natürlich höllisch aufpassen, dass man sich, wenn man auf so eine Technologie sich setzt, dass man sich dann nicht vollständig ausliefert, den ganzen Risiken, die es da gibt, angefangen von der Cybersecurity, von entsprechenden Angriffen, von Datenschutz, von Ausfall des Systems bis hin einfach zu, dass du einfach gar nicht mehr weißt, wie du das anders machen kannst. Und wenn der Strom ausgefallen ist, dann gehen alle nach Hause so ungefähr, weil sie mechanisch überhaupt nichts mehr machen können. Ja. Und da muss man tatsächlich Resilienz entwerfen oder entwickeln, um eben auch mit solchen Umgebungen umgehen zu können. Ja, da sind für mich sozusagen immer die Leute aus dem Osten, sage ich mal, auch wenn das jetzt vielleicht politisch nicht korrekt ist, aber was die Russen oder Ukrainer oder ähnliche für eine Variabilität zum Überleben entwickelt haben. Also mit einem russischen Raumschiff würde ich sofort auf den Mond fliegen. Mit einem deutschen weiß ich nicht und mit einem amerikanischen schon mal... wäre ich auch sehr vorsichtig. Was ich damit nur sagen will, ich hatte mal so einen russischen Tauchlehrer, der ist mir dann irgendwie der Regulator abgerissen, dann hat er den einfach wieder mit einem Draht angerötelt, ne, und dann war das Ding wieder erledigt Ding wieder. Für den, ja. Und wir hätten jetzt einen Garantiefall draus gemacht, ja. Aber das ist halt auch eine Form von Resilienz, ja, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Ne?
Klar, also man darf diesen menschlichen Faktor nicht rauslassen. Man muss das Ergebnis bewerten können oder irgendwer sollte noch das Ergebnis bewerten können. Man kann ja das Wissen absichern und dann basierend auf dem Erlernten plus dem, was in der Cloud oder in der KI vorhanden ist, und dann kann man seine Entscheidung treffen. Also wir sollten uns nicht zurücklehnen und die Entscheidungen alle der KI überlassen. Also da bin ich völlig bei dir. Die Cybersicherheit sehe ich auch noch als so ein Thema an, ne? Also ich glaube, da haben wir auch gerade hier im europäischen Raum und im deutschen Raum nochmal Nachholbedarf, weil irgendwie höre ich immer von Angriffen hier und da, rechts und links, und dann denke ich mir so, ja gut, die anderen haben da Riesenabteilungen und wir höre ich da so, ja, so 100 Leutchen oder so. Also das ist immer so ein bisschen erschreckend, und ich glaube, das darf man als Unternehmen, um das wieder auf die Unternehmen zurückzubringen, darf man nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Irgendwie musst du deine Cybersicherheit bei dem ganzen Cloud-Thema und KI-Thema im Blick behalten. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du ganz schnell auf...
Also da ist es so, sogar so, dass du wahrscheinlich mit einer Cloud-Technologie von Unternehmen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, besser fährst, wie wenn du versuchst, gegen diese, sage ich mal, über Milliarden, die dort investiert werden, in Sicherheit. Also wenn man da mal so ein bisschen unter das Röckchen guckt, welche Technologien die da anwenden, bis hin zu eigenen Netzwerkkarten und Ähnliches, die dann einfach keine Quereingriffe bieten, hast du dann tatsächlich mit einem Cloud-Anbieter wahrscheinlich oft eine höhere Sicherheit, als wenn du versuchst, als Kleinunternehmen mit einer IT mit 3 Mitarbeitern, sage ich mal, deine Abteilung Sicherheit herzustellen, die dann ihr Wissen vielleicht irgendwo aus einer CT haben oder sonst irgendwas und eben dann nicht mitwachsen. Also was ich nur sagen will, ist, auch hier ist es ein Risiko, zu glauben, man könnte das alles auch selbst machen, sondern man muss hier dann eben auch die Zeichen der Zeit erkennen und eben hier dann eben auch verschiedene Aufgaben, die man heute meint, man müsste sie hoheitlich machen. Und das ist einfach eine Sache, die man dann tatsächlich überdenken muss. Und das geht natürlich nicht nur uns so, es geht auch den Großkonzernen so. Und auch die bewegen sich in die Richtung. Aber man muss natürlich darauf achten, dass was dann gemacht wird, auch tatsächlich in unserem Interesse ist, ja. Und bei der aktuellen politischen Lage muss man da tatsächlich wirklich sehr gut aufpassen, wo dann die Daten liegen. Ja, ich sage jetzt nur mal DeepSeek von China oder eben jetzt natürlich auch die spezielle Situation in den USA, die sich da jetzt gerade anbahnt mit den großen Tech-Konzernen. Da bin ich mir im Moment ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher, wie das ist, wenn die Daten in den USA sich befinden. Wenn die sich hier in Europa befinden, okay, das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, das bringt uns ja im Endeffekt auch dazu, dass die EU mit Deutschland zusammen dort Lösungen anbietet, dass man irgendwas wie AWS und Azure und DeepSeek, also das sind ja alles Themen, die sind überall anders angesiedelt, nur nicht bei uns. Und da ist wieder die Politik in meiner Meinung auf europäischer Ebene in der Pflicht, dort etwas zu tun, um zu sagen, okay, wir wollen hier nicht eine Abhängigkeit zu generieren. Und dasselbe Thema gilt natürlich auch für die Lieferketten-Diversifizierung. Die musst du auch irgendwie dort haben. Das heißt also, gewisse Kerntechnologien sowie Kernprodukte sollten zumindest in einem gewissen Maße auch in dem Schengener Raum hergestellt werden. Und das glaube ich, fehlt. Und das ist so ein Thema, wo ich hoffe, dass daran gearbeitet wird, sodass diese Technologiesouveränität auch bei uns besteht, dass man sagt, okay, ja, wir können mit den Amis machen, wir können mit den Chinesen machen. Ich bin ja offen für alles, aber wenn es denn nicht so ist, dann kann man es auch alleine hinkriegen.
Ja, also das ist auch meine tiefste Überzeugung, und das fand ich ja auch, um an die vorherige Serie anzuschließen. Man muss da nicht immer nach USA oder China schauen, man sollte auch tatsächlich hier auf den europäischen Markt mal schauen. Und wir versuchen eben hier unsere Lieferketten mal etwas kürzer zu fassen, und wir haben hier auch 500 Millionen Einwohner, und es gibt hier wirklich einen wahnsinnigen Binnenmarkt. Und den müssen wir meiner Meinung nach viel mehr im Fokus haben, auch was Lieferantenbeziehungen angeht. Und auch die aktuelle politische Weltsituation würde ich jetzt auch gerade mal wieder wie so einen Corona-Weckruf-Moment ansehen. Zumindest hat es ja in Deutschland schon mal zu einer gewissen freigebigeren Haltung, was Investitionen in Infrastruktur und Ähnliches angeht, geführt. Und ich glaube auch, dass die EU mittlerweile eine etwas andere Sichtweise oder sich mehr versucht zu emanzipieren. Ja? Und dazu würde dann eben auch meiner Meinung nach gehören, dass wir in den typischen Zukunftstechnologien eben auch tatsächlich mit eigenen Unternehmen versuchen voranzuschreiten und uns nicht immer nur nach USA und China orientieren.
Ja, also diese Tech-Konzerne, die muss man auch irgendwie bei uns etablieren, wenn es auch erst im Kleinen ist. Und ich glaube, wir haben ja eine innovationstreibende Kraft bei uns, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Raum. Wie du schon sagst, an Menschen mangelt es uns ja eigentlich nicht. Also wir haben ja prinzipiell, jetzt mal China ausgenommen natürlich und Indien, haben wir ja einen großen Raum und ein großes Potenzial und vor allen Dingen auch eine große Innovationskraft. Und die gilt es halt auszuschöpfen und zu fördern, sodass die nicht abwandern und sagen, okay, ich kann meine Forschung dort oder dort besser betreiben, weil dort wird es halt eben besser gefördert. Und das ist das, was ich eigentlich nur von der Politik erwarte, dass dort etwas gemacht wird. Und im Kleinen erwarte ich eigentlich, dass man einfach die Augen öffnet und sagt, pass auf, okay, wir sind ein Hochlohnland, wir haben ein paar Hindernisse bei uns, die Energie ist da ja auch ein Thema und die müssen wir halt überwinden. Und da kann uns ja auch die Digitalisierung genau helfen. Und ich glaube, das ist auch eine Vernetzung zwischen Digitalisierung und der Energiewende. Und da muss man halt gucken, okay, also das bringt uns ja einen Benefit und man darf nicht gleich verteufeln. Und ich glaube, das wird noch zu wenig gesehen, oder?
Ja. Insbesondere bei den, wenn man jetzt natürlich bei Energiewende auf die regenerativen Energiequellen halt schaut, dann erkennt man, dass diese Energiewende ohne Digitalisierung gar nicht funktionieren kann. Ja? Also das heißt, ohne ein Smart Grid wird das nicht funktionieren, ja? Weil wir ansonsten viel zu volatile Energieproduktion haben mit Unterkapazitäten, wo ich dann versuchen muss, das irgendwie hin und her zu schieben oder eventuell zu speichern. Also das heißt, Energiewende bedeutet Digitalisierung in der gesamten Infrastruktur. Und umgekehrt Nachhaltigkeit, wenn ich meine Produkte nachhaltiger produzieren will, egal was, dann brauche ich, um das beurteilen zu können oder bewerten zu können, ebenfalls vollständig digitale Herstellungsprozesse, damit ich weiß, was meine Maschine benötigt hat, damit ich weiß, ob ich den Transport 10.000 Kilometer entfernt mit einem Schiff mache oder vielleicht einen, der 10 Kilometer von mir entfernt wohnt, halt übernehme. Wenn ich den Dingen einen Wert zuweise, ja, dann kann ich auch beginnen, nachhaltig zu wirtschaften und auch die Dinge zu bewerten. Aber all das wird nur funktionieren, indem ich diese gesamten Prozesse wie Lieferketten, Entscheidungen, auch Prozesse tatsächlich digital fahre, weil dann kann ich es bewerten, berechnen und dem Ganzen auch einen wirtschaftlichen Wert beimessen. Ja, vor allen Dingen, wenn dann natürlich noch der CO2-Fußabdruck meiner Produktion beziffert wird oder dass ich das bezahlen muss in irgendeiner Form. Ja. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Rückschlag, der da jetzt gerade in den USA passiert, dass man sich da wieder komplett so wieder so retro auf die fossilen Brennstoffe zurückorientiert. Und ich hoffe, dass das auf nicht allzu viele Unternehmen durchschlägt, dass sie das da wieder so eine Rolle rückwärts machen. Aber im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass man in seiner Produktion eben die Energiekosten oder den CO2-Abdruck mit aufnehmen muss. Und ich würde mich da in keinster Weise im Moment jetzt davon beeindrucken lassen und diesen Weg auch einfach weitergehen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen haben das auch für sich erkannt als eine Zukunftsausrichtung und eine Zukunftsweisung. Aber man sollte nicht vergessen, dass Digitalisierung in dem Fall tatsächlich ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um das tun zu können. Also das kriegt man nicht ohne Preis, ja.
Ja, das ist die Chance. Ohne also Einsatz. Die Chance musst du ergreifen und das ist ein Einsatz und ist wie im Wirtschaft, ich bin ein Wirtschaftler, ne? Da muss man immer erstmal gucken, okay, ich investiere etwas und dann kriege ich etwas raus, wenn ich in die richtige Sache investiert habe. Und ich sehe das so, gerade wie gesagt, in unserer Branche, im verarbeitenden Gewerbe ist es ja so, du investierst jetzt in eine Prozessoptimierung und in eine Digitalisierung, um deine Planung und Steuerung zu verbessern und dadurch kriegst du dann natürlich auch eine Effizienzsteigerung auf der Maschine, bei deinem Personal, bei den verschiedenen Ressourcen von Mensch über Maschine. Und das ist ja allein schon eine Reduzierung deines CO2-Abdruckes. So, und dann gilt es natürlich noch andere, wie du schon gesagt hast, das Smart Grid und so. Wenn du eine Solaranlage hast, muss ja irgendwer das steuern. Wann speist du ein, wann nicht? Wann benutzt du deine eigene Energie? Das geht nur, indem du das in Echtzeit einfach steuerst. Ja, und Echtzeit. Das geht natürlich nicht ohne diese Digitalisierung. Und also ich glaube, das ist der Weg, den unsere Branche gehen muss, gerade bei den KMUs, aber auch bei den Großkonzernen. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann wird es irgendwo hin anwandern, wo die Kosten niedriger sind. Mhm. Und wir haben halt die Situation, wie sie ist, und damit müssen wir umgehen.
Also für KMUs sehe ich darin eine riesengroße Chance, sage ich jetzt nochmal, weil bisher war es jetzt halt oft so, dass viele Dinge eben durch die schiere Größe, also durch die immer weitergehende Konzentration von Konzernen und so weiter, musste man immer größere Einheiten bilden, um, sage ich mal, wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn ich jetzt aber das Thema Digitalisierung plus horizontale Vernetzung sehe und ich sage jetzt mal so eine Art flexible Fertigungsgrid dir zu bauen, dann können sich eben auch jetzt kleinere Unternehmen eben mit einer Digitalisierung und Cloud-Technik beispielsweise zusammenschließen zu beliebigen Verbünden, wo sie dann eben pulsierend eben für Klein- und Großaufträge die hin und her schieben können. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, die es früher gar nicht gab, weil man dann wieder lokal an einem Ort sein musste. Jetzt kann man das sogar tatsächlich verteilt machen und darin sehe ich eigentlich einen ganz großen Auftrag, sage ich jetzt mal, auch für uns, eben auch diese Unternehmen, sage ich mal, mit an die Hand zu nehmen oder auch Tools zu entwickeln, um auf dieser Ebene, sage ich mal, tatsächlich eine konkurrenzfähige Wertschöpfung zu bilden und eben die, sage ich mal, Kreativität der kleinen Unternehmen, die oft viel pfiffiger sind, Lösungen halt auszudenken und viel schneller in intelligente Produkte zu bringen, als diese oft teilweise schwerfälligen, überbürokratisierten Großkonzerne. Ja. Und da sehe ich einfach jetzt durch die Digitalisierung und die bestehenden Möglichkeiten einfach eine Riesenchance. Ja. Auch für solche Unternehmen hier nochmal entsprechend mit entsprechend kreativen und intelligenten Produkten Fuß zu fassen.
Aber das heißt ja im Endeffekt, da müssten sich doch dann eigentlich die Verbände, so wie VDWF und VDMA und wie sie alle heißen, ne, zusammenschließen und dort dieses Potenzial ausnutzen, weil sie ja eigentlich gegen jetzt, sage ich mal, große chinesische Unternehmen, wo man einfach durch die Halle geht und sagt, oh mein Gott, dagegen kann ja kein Einzelner ankommen, anzugehen und zu sagen, okay, wir haben halt die Masse und die Masse ist immer stärker als ein Großer. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ja. Nur und die Digitalisierung bietet ja eigentlich diese Chance. Ja. Nur ich sehe die Verbände dort auch dann in der Pflicht zu sagen, okay, lass uns doch zusammenschließen, lass uns doch KI-Sachen entwickeln, lass uns Digitalisierung zusammen durchzuführen. Und ja, das ist im Endeffekt ein Wake-up-Call, zu ja, sagen, hey, jetzt mach doch da was. Auch wenn die Regierung oder die Politik noch nicht so weit ist, ihr könnt doch da was machen. Und eigentlich ist die Hierarchie da ja flach genug, um das zu tun.
Ja, ich sehe das einerseits bei den Verbänden, aber dort ist zum Beispiel der organisatorische Bindeglied sozusagen, um die zusammenzuführen, um mit einem Wort zu sprechen oder solche Dinge zu tun. Es fehlt aber dann natürlich noch das Thema Technologie, was man dazu bringt. Hier könnte man tatsächlich mit Universitäten oder gewillten Firmen zusammenarbeiten, die eben eine solche Aufgabe, die vielleicht sogar auch förderungswürdig ist oder gefördert wird, da gibt es garantiert das eine oder andere Programm, was in diesem Bereich ist, bin ich mir ziemlich sicher. Das wären meiner Meinung nach eben diese drei Ingredienzen. Also das heißt, du hast die Verbandsarbeit, um überhaupt mal gehört zu werden, miteinander zu reden, in Kontakt zu kommen. Man braucht aber auch technologische Lösungen für sowas, die bereitgestellt werden, nicht nur Insellösungen miteinander zu vernetzen. Es gibt ja auch spontane Konglomerate, wie ich auch auf unserer letzten Hausmesse festgestellt habe. Finde ich super cool, wie die sich da selbst zusammengerauft haben, um dann eben als Großes nach außen auf dem Markt zu agieren, finde ich klasse. Die Lösung haben sie sich halt selbst überlegt, ne? Und irgendwie so gut wie es oder schlecht eben zusammengebaut. Und hier sehe ich halt einfach ein Riesenpotenzial, wenn man dort eben eine, sag ich mal, Lösung auch zur Verfügung stellen könnte, von denen alle dann entsprechend profitieren. Ja? Also nicht nur die ganz großen Milliardenunternehmen, sondern wir sind letztendlich auch nur ein mittelständisches Unternehmen und genauso passt das dann natürlich auch zu dieser Kundenschicht. Ja.
Ja, also die Masse ist immer stärker als der Große. Und ich glaube, da.
Ja?
Genau, also ich glaube, da ist genau der Punkt, wo wir ansetzen können. Und ich meine, wir machen natürlich viel, um dort aufzuklären. Nur am Ende des Tages muss es halt auch Unternehmen geben, die willens sind, das zu tun.
Natürlich.
Dazu braucht es die Technologieunternehmen. Ich denke, unser Unternehmen ist dort auch eins, was mitmachen könnte. Aber es gilt natürlich auch, neue Unternehmen dort aufzubauen, die manche Technologien abdecken, die jetzt noch nicht so vorhanden sind. Die Verbände sind groß und auch stark und sie müssen einfach nur diese Vernetzung unter sich besser hinbekommen und dann kann man dort auch große Dinge bewegen. Und da sehe ich die Zukunft für Europa und auch den deutschen Raum.
Ja.
Ja, genau. Im Endeffekt gilt es ja nochmal zu überlegen für unsere Hörer und Hörer, wo denn die Trends in den nächsten Jahren sind. Das würde mich mal interessieren, wo du die Trends siehst in der Digitalisierung, um das vielleicht vorab zu nehmen. Ich denke für mich, dass es wichtig ist in der EU, gerade im verarbeitenden Gewerbe, muss eine Digitalisierung vorangetrieben werden. Wir haben einen Hochlohnstandort, der bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf den restlichen europäischen Raum. Dann haben wir natürlich vergleichsweise hohe Energiepreise und dann haben wir das Bürokratiethema. Diese Themen können auf jeden Fall adressiert werden mit einer Digitalisierung. Und abgesehen davon gilt es halt, KI einzusetzen, das Cloud Computing dort nach vorne zu treiben, die Cyber Security nicht aus den Augen zu verlieren und natürlich auch eine Steigerung der Nachhaltigkeit, weil CO2 muss man ja nachher beweisen, wie viel CO2-Abdruck man hat. Und dieses gilt es natürlich auch im Blick zu halten. Diese Themen sehe ich als Trend, aber mich würde ja viel mehr interessieren, was deine Themen sind.
Ja, also die Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, die würde ich halt in erster Linie natürlich auch nennen. Das wird aber auch jedem so jetzt einfallen. Speziell, was habe ich natürlich so meine eigene Sicht, wo ich jetzt halt versuchen würde, eben nach vorn zu gehen. Und ich hatte das ja gerade schon mal mehrfach erwähnt. Also der digitale Zwilling ist für mich ein ganz wesentliches Element, was wir jetzt im ersten Schritt versuchen sollten, nach vorn zu treiben. Oft wird der digitale Zwilling aber hauptsächlich für das Produkt in Anspruch genommen, also dass man von so einem Art intelligenten Produkt redet. was weiß ich, ein intelligentes Werkzeug, was dann seine Daten über seinen ganzen Lebenslauf erfasst. Ich hätte jetzt gerne, um eben auch den Bogen auf die Planung, Steuerung und so weiter, mehr den gesamten Prozess zu leiten, noch hinzufügen, eine virtuelle Fertigungsumgebung als digitalen Zwilling zu etablieren, indem ich meine Produkte sozusagen simuliert herstellen kann. Und die Idee hier wäre eben, dass man eben versucht, so eine solche Umgebung ohne jegliche, also bis auf den Stromverbrauch, dass man eben keine Fehlversuche macht, sondern diesen digitalen Zwilling dann tatsächlich für Prognoseberechnung oder aber auch für das Anlernen von der KI, was zum Beispiel die besten Parameter für eine NC-Programmierung oder ähnliches wären, mit einer passenden Bewertungsfunktion am Ende, zum Beispiel der Kosten oder der Durchlaufzeit oder weiß der Geier, was man sich da an Möglichkeiten überlegt. Also hier sozusagen ein anderes Denken, die hin in einen virtuellen Raum versuchen, die Produktionsprozesse abzubilden und dort eben zu simulieren. Das, was ich eben nicht alles ausprobieren kann, weil wir haben natürlich in der Einzelfertigung das Riesenproblem, wie kommen wir an unsere Daten? Ja? Ja. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir haben uns das halt auch bei unserem Lieblingskunden angeschaut und haben uns dann halt 10 Jahre alte Rückmeldedaten für irgendwelche Sachen angeschaut. Ja, aber wenn man dann ehrlich ist, dann konnten wir von den 10 Jahren vielleicht 2 oder 3 auswerten und die restlichen Sachen, die haben alle die Informationen, die wir eigentlich hätten gebraucht, die waren zu dem Zeitpunkt noch völlig uninteressant. Also wie will ich damit jemals eine statistische Gesamtheit bekommen, dass ich sowas mache? Also muss ich meine Daten selbst produzieren. Ja? Und für mich war dann so dieses Aha-Erlebnis, als ich dann gesehen habe, dass jetzt Boston Dynamics seine Roboter das Laufen lernen nicht in der realen Welt machen lässt, sondern die lassen sie in einer virtuellen Cyberwelt das üben, wo das Hinfallen, das Stolpern und so weiter digital abgebildet ist. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das heißt, man trainiert eine KI virtuell, also in einer virtuellen Umgebung, um sie dann in die reale Welt zu entlassen. Ja? Und damit kann ich mir natürlich diese Daten, die ich dann eben nicht habe, mir eben auch selbst generieren. Ja? Und das ist zum Beispiel meine Vision, wie ich halt dieses Problem angehen würde.
Das ist, glaube ich, ein tolles Resümee. Und Dieter, vielen Dank für deinen Einsatz in der Folge. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und ich glaube, unsere Zuhörer haben auf jeden Fall einen tiefen Einblick in die Digitalisierung und Vernetzung bekommen. Und ich glaube, dort ist vieles zu bewegen und viele Möglichkeiten, die offen stehen. Und ich glaube, man sollte die Digitalisierung mit offenen Armen begegnen und in dem Zuge dann auch für sich wieder den Standort Deutschland und den Standort EU als guten Standort definieren, sodass wir dann nicht in die Bredouille kommen, alles in andere Länder zu verlagern, sondern hier auch einfach unseren Standort groß zu halten.
Ja, also ja, ich kann mich auch nur für das tolle Gespräch bedanken, hat mir riesen Spaß gemacht und ich kann auch nur den Aufruf oder sage ich mal die Empfehlung geben, lasst uns das Ganze als Weckruf betrachten und lasst uns unseren eigenen Standort stärken und auch, sage ich mal, die europäische Gemeinschaft und den Blick nicht immer nur nach China, USA und sonst wohin richten. Ich glaube, wir haben hier so viele kreative Energie und Ähnliches, nur wir trauen uns das einfach, das gar nicht irgendwie anzugehen. Und deswegen kann ich nur einfach sagen, mutig solche Dinge anzugehen und eben auch in Richtung Investoren, eben auch Startups und Firmen, die in diese Richtung arbeiten, einfach auch mal mehr Geld in die Hand zu nehmen. Da gibt es in USA oder sonst was, hat das dann eine ganz andere Kultur, in solche Unternehmen zu investieren, als das hier bei uns der Fall ist. Aber ich kann es nur einfach dafür werben, einfach mal auch mehr den Blick nach innen zu richten.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ich würde sagen, das war's für heute und vielen Dank, Dieter.
Danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt dem Podcast gerne, empfehlt uns weiter, lasst uns eine positive Bewertung da. Und noch was. Hat dein Unternehmen Bedarf oder Interesse an einem Beratungsgespräch zu Themen wie Strategie, Technologie oder Nachhaltigkeit? dann klicke doch gerne einmal auf den Link in den Shownotes und schreibe in das Kontaktformular. Dort könnt ihr natürlich auch immer gerne Kritik, Lob oder Anregungen dalassen.